Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, Geschäftsführer Syntellic, Renate Dadic, Head of Media, Deutsche Bank und Julia Dimmler, Chief Digital Officer von Betty Bossi, darüber, warum es gutes Change Management bei der Implementierung von Software braucht und warum häufig nur ein kleiner Teil der möglichen MarTech-Funktionalitäten genutzt wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur Outlook-Session. Ich hatte eigentlich mit drei Teilnehmern und Teilnehmern gerechnet. Der Nils Helbing von der Amazon-Crew ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Und Renata wird heute auch nur telefonisch mit dabei sein, deswegen nicht verwundern. Wir sind zu dritt in der Runde. Und damit herzlich willkommen, Renata und Julia. Hallo.
Hallo, Julia.
Können ihr beiden euch erstmal ganz kurz vorstellen, bitte, damit die Teilnehmer und Teilnehmer wissen, mit wem wir eigentlich sprechen und auch so ein bisschen eure Rolle im Unternehmen vorstellen? Renata, magst du anfangen?
Das kann ich sehr gerne tun. Danke dir, Jörg. Ja, Renata Dadic, mein Name. Schade, dass ich nur telefonisch dabei sein kann, aber die Tücken der Technik sind halt so, wie sie sind, aber es ist umso schöner, wenigstens telefonisch dabei sein zu können. Also, Renata Dadic von der Deutschen Bank, schon gesagt hat, ich bin verantwortlich hier bei der Deutschen Bank in der Privatkundenbank für das Thema Marketing Service, Media und Website Management in den vergangenen 4 Jahren. Bin eigentlich seit 28 Jahren in diesem Haus und habe eigentlich einen Vertriebshintergrund. Bin dann aber vor 4 Jahren auf die Marketingseite gewechselt und darf mich dort mit so Themen beschäftigen wie Technologien, Website ist sehr nah dran, wie Media mit dem Datenthema. Und dann kommen wir gleich zu dem Thema, nämlich das Thema der Prozessautomatisierung oder Marketingautomatisierung, das uns auch umtreibt und wo wir heute sicherlich das eine oder andere auch miteinander teilen können. Ich freue mich drauf.
Super, vielen Dank. Julia.
Gut, Julia Dimmler mein Name. Ich bin von Betty Bossi. Betty Bossi, ganz kurz als erstes, ist ein KMU aus der Schweiz. Wir haben einen Titel, das Medientitel, den wir an 480.000 Abonnenten versenden, plus ein E-Commerce-Geschäft mit 700.000 Bestellungen jährlich. So ungefähr die Größenordnung, weil das Unternehmen wahrscheinlich in Deutschland nicht so bekannt ist. Und meine Funktion ist die Leitung Medien mit Fokus auf Digitalisierung. Bin schon auch länger im Unternehmen, 12 Jahre, und habe in dieser Funktion auch unter anderem das Marketing Automation eingeführt, mit aufgebaut und darf jetzt heute hier über dieses Thema sprechen. Freue mich sehr.
Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid, weil wir auf der einen Seite mit der Deutschen Bank wirklich einen großen Konzern haben und mit Betty Bossi einen wunderbaren Mittelständler. Und wir wollen uns ja heute der Frage widmen, was kann man denn eigentlich alles im Unternehmen, gerade im Marketing, automatisieren? Julia, magst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr alles im Marketing schon automatisiert?
Wir haben diverse Strecken rund um den Kundenlebenszyklus automatisiert. Da sind klassische Strecken abgedeckt von Geburtstag, Warenkorbabbruch, Erstkauf, Zweitkauf, Bewertung, Welcome etc. Das machen wir im E-Commerce und wir haben aber auch Strecken, die den Abonnenten begleiten und Rückgewinnung, auch diverse Aktivitäten auf der Webseite mit spezifischen Ausspielungen von Ribbons, die dann getriggert werden, je nach User.
Und welche Technologien nach dem Ansatz gibt es ja im Bereich Marketing, wo viele Themen Marketing Automation gibt es auf der einen Seite, dann Marketing Resource Management, Product Information Management. Habt ihr all diese Systeme eingeführt und welche Technologien habt ihr in Verwendung?
Also wir haben für Marketing Automation, haben wir aktuell Emarsys in Verwendung, haben wir eingeführt letztes Jahr, ja. Und für Recommender verwenden wir jedoch Prozis, damit wir übergreifend nicht nur Produkte, sondern auch Content empfehlen können. PIM sind wir gerade in der Einführung von Akeneo. Ja, genau.
Und gerade bei der Deutschen Bank, da stelle ich mir doch mal so ein bisschen so größer vor. Was habt ihr alles in den letzten Jahren automatisieren können? Ja, und was für habt ihr euch da entschieden?
Also wir haben letztendlich uns insbesondere auf unsere Kundendaten natürlich dort verständigt und wir den Schatz der Kundendaten versuchen zu heben. Warum sage ich versuchen? Wir sind natürlich abhängig davon, was uns der Kunde quasi als Opt-in-Möglichkeit, also als Freigabe auch erteilt, um ihn dann auch automatisiert ansprechen zu können. Dort, wo wir es dürfen und wo wir den Konsens des Kunden haben, nutzen wir die Kundendaten ähnlich wie Julia das auch gesagt hat, nach dem Motto, nimm die Kundendaten, Geburtstagsmailings, aber auch Next Best Offer, Next Best Action. Das heißt, was wäre denn der nächste logische Schritt, wenn ein Produkt oder ein Service wahrgenommen worden ist vom Kunden, um ihn darauf anzusprechen, auf so Themen wie nächstes Produkt, das könntest du dem Produkt noch Gutes tun, das ist der Service zu dem Produkt. Neukundeneröffnung ist ein Thema, wo wir auch sehr stark beim Thema E-Mail-Automatisierung unterwegs waren. Und das Thema Website ist auch etwas, was wir uns seit einem Jahr ungefähr angucken, um dort zumindest mal dynamisch die Inhalte auf den Webseiten zielgruppengerecht auszusteuern. Das heißt, da, wo er vorher oder wo der Kunde oder der User vorher war, entsprechend dann auch das Thema nochmal aufzugreifen. Was nutzen wir dafür? Unterschiedliche Facetten, denn könnt euch vorstellen, beim Konzern wie der Deutschen Bank ist es so, dass wir neben alteingesessenen Plattformen, aber auch mit neuen Plattformen arbeiten. Alles rund um das Thema Kundendaten und Co. haben wir neben Eigenentwicklungen auch LaaS natürlich als großen Partner dahinter. Wir haben uns vor 6 Jahren für die Adobe-Plattform entschieden, wo wir insbesondere das CMS, aber auch das Kampagnenmanagement draufsetzen und dort immer wieder weiterentwickeln und dort die Personalisierung der insbesondere unserer On-Site-Channels, also E-Mailings und Webseiten damit machen. Und gleichzeitig, die wenigsten wissen ja, beim Deutsche Bank-Konzern ist auch die Postbank integriert. Dort haben wir noch Map als Vendor mit dabei, um das Thema Newsletter und E-Mailings und Rezeptenmanagement mit aufzugreifen. Also sehr vielseitig. Ich habe sicherlich viele Sachen vergessen, aber das sind so die größten.
Ich werde halt mal sprechen zu das, warum ihr euch dann auch für diese Lösung entschieden habt und so viele oder auch so verschiedene Lösungen im Einsatz sind. Ich habe ja aber solche Digitalisierungsprojekte gemacht und viel automatisiert. Was war die Zielsetzung bei euch bei der Digitalisierung und was habt ihr letztendlich erreicht damit? Es gibt ja diesen Schirm, digitalisiert werden kann oder auch automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Habt ihr das sozusagen den reinen Selbstzweck gemacht oder ging es letztendlich um Umsatzsteigerung, Kostensenkungsthema? Und habt ihr auch diese Ziele nachher erreicht damit, Julia?
Ja. Genau. Was haben wir erreicht? Also sicher machen wir das nicht zum Selbstzweck. Es sind natürlich Träume da, dass man vielleicht Ressourcen sparen kann oder effizienter einsetzen kann. Ich denke, vor allem im Fokus steht dabei die Relevanz in der Kundenkommunikation. Ich denke, heute in der heutigen Zeit hat man immer mehr und immer mehr Kontakte. Jeder will einem irgendwas sagen die ganze Zeit und da beim Kunden mit der richtigen Kommunikation, der richtigen Botschaft zum richtigen Zeitpunkt anzukommen, das ist ein wichtiges Ziel in der Automatisierung, um so auch die Relevanz für den Kunden zu steigern und eben dann auch erfolgreich im Verkauf oder im Umsatz zu sein langfristig. Und da kann man zum Beispiel sagen, ist die Reaktivierung von abwandernden und inaktiven Kunden ein Thema, den richtigen Moment zu erwischen, auch künstliche Intelligenz dabei einzusetzen, wann ist dann dieser Moment? Und wirklich eben diese relevanten Inhalte zum richtigen Zeitpunkt, um nicht einfach immer mehr in die Mailbox zu schicken, sondern das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und da habe ich, auch ein Beispiel, das mir meine Kollegin zur Verfügung gestellt hat. Zum Beispiel haben wir als Geburtstag, Kundengeburtstage erfassen überhaupt. Da konnten wir, haben wir das versendet und haben etwa 7% der Empfänger haben das eingetragen. Also sehr erfolgreich, dass wir wieder nutzen können. Oder wir haben auch ein Wir vermissen dich Mail gemacht für Kunden, die wir einfach identifiziert haben als potenziell abwandern. Und da konnten wir auch 2,4% Conversion erreichen. Und das sind einfach Mechanismen oder Personen, die wir sonst nicht so erreichen könnten, wenn wir nicht Marketing Automation einsetzen würden.
Super, danke für die Beispiele.
Das ist sicher nichts. Sicher nichts. Entschuldigung, ja?
Immer du gerne.
Okay. Was sicher nicht so ist, dass man weniger Ressourcen braucht. Ich denke eher, dass es auch ressourcenintensiver sein kann. Wir haben eine neue Stelle geschaffen, die speziell sich mit dem Marketing Automation befasst. Und wenn man relevante Inhalte für die relevante Zielgruppe generieren will, dann braucht es manchmal auch mehr, weil man mehr Content erstellen muss. Ja.
ein guter Punkt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Wie ist es bei euch, Renata? Was war die Zielsetzung? Habt ihr auch diese erreicht?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist noch Selbstzweck dabei, weil natürlich will jedes Unternehmen auch wachsen. Ich glaube aber, man muss sich einfach mal herneigen, wo kommen wir eigentlich her? Und das, was wir als Finanzdienstleister hier in Deutschland einfach wahrgenommen haben, ist, dass unsere Kunden nicht wie früher halt einfach in die Filiale kommen, um ein Produkt abzuschließen, sondern auf unterschiedlichen Kanälen den Kanal selber auswählen wollen, wie wir sie, wo sie angesprochen werden möchten. Also genau das, was meine Vorrednerin ja auch gesagt hat, von wegen, wir müssen zum richtigen Zeitpunkt in dem richtigen Kanal den Kunden abgreifen. Und das ist etwas, das haben wir uns als Ziel gesetzt. Und ein Beispiel hätte ich da auch. Wir haben vor 6 Jahren ungefähr angefangen damit, das Thema der Opt-in-Quote bei uns hoch zu pushen. Und haben festgestellt, wenn du den Kunden anschreibst und einfach nur eine Werbeeinwilligung haben möchtest, kommt wenig zurück. Wenn du aber den Kunden darauf hinweist, in verschiedenen Iterationsstufen, und das waren E-Mails, Callcenter-Agents haben angerufen, im Gespräch quasi den Kunden langsam an das Thema rangeführt hast und den Mehrwert immer wieder aufgezeigt hast, haben wir eine deutlich höhere Quote an Zustimmung erhalten, die uns natürlich jetzt auch in Zukunft bei der Thema werbliche Ansprache auf digitalen Kanälen immer wieder hilft. Und nur ein Beispiel davon, bei der E-Mail-Quote konnten wir quasi ein Upgrade allein durch den Prozess, eine E-Mail rauszuschicken und dann nochmal den Anruf dahinter zu haben, haben wir tatsächlich einen Plus von, sagen, glaube ich, 48% der Zustimmung alleine durch diesen Prozess gemacht. Und das war ein sehr schönes Ergebnis, das wir auch in den nächsten Jahren dann einfach weiter aufgegriffen haben. Nicht in der Größenordnung, aber dafür die Automatisierung nutzen konnten.
Ein mega Ergebnis. Wenn du sagst, langsam an das Thema ranführen, da stelle ich mir vor, dass es heißt, dass du eigentlich mehrere Kommunikationen machen musst, sozusagen, um die Kunden zu machen.
Richtig, absolut richtig. Also gerade so Themen wie Einwilligung, wie Zustimmung, wie warum sollte ich das denn gerade jetzt machen und was ist da für mich drin als Kunde? Weil was passiert denn aktuell, wenn wir, ich meine, jeder kann sich ja selber sozusagen an den eigenen Nase fassen. Man sieht eine E-Mail in seinem Postkorb, guckt rein und denkt sich, warum machen die das denn gerade? Machen die das wirklich für mich oder machen die das für sich? Meistens sagt man immer, das ist Werbung, also weg damit. Das heißt, wir müssen aus diesen Werbeinformationen raus und einfach anders mit dem Kunden sprechen und ihm einfach sagen, warum ist es denn für dich, Kunde, lieber wichtig? Aber auch gleichzeitig sagen zu können, natürlich haben wir auch was davon, aber es ist eine Win-Win-Situation und das ist nicht von einem One-Off gemacht in vielen Kundengruppen. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben.
Mir ist immer wichtig, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, das ist nur für die Zuhörer und Zuhörer einfach zu trennen und auf der einen Seite, was du ja sagst, ist wichtig, dass man für den Kunden halt relevanten Content hat oder ihm den Mehrwert erklärt, warum es für ihn sinnvoll ist, wenn eine Werbung eine Einwilligung gibt. Das andere ist aber auch eben, was du gesagt hast, keinen One-Shot zu machen, auf den Motto einmal nachzufragen, sondern halt immer und immer wieder zu erklären oder nachzufragen, sozusagen eine Kommunikationsstrecke zu haben, weil typischerweise Cam-Dinge bleiben dann haften, wenn ich ungefähr 7 Mal Kontakt mit gewissen Informationen oder Datieren gehabt habe, bis sie quasi bei mir überhaupt angekommen sind. Dafür brauche ich eben Strecken und dafür brauche ich ja eben auch Marketing und Automation, weil alles händisch zu machen, kann ich nicht.
Vollkommen richtig, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden.
Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, genau. Also ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man ständig ausprobiert und lernt und eben auch wirklich die Strecken aufeinander aufbaut. Und das Schöne am Marketing Automation ist genau, dass man Dinge machen kann, die man sonst gar nicht machen könnte, die mit manuellen Prozessen viel zu aufwendig wären. Also wenn ich immer wieder eine Selektion machen müsste, jeden Tag, und den diese irgendwo übergeben müsste etc., dann könnte ich diese Strecken nicht aufbauen. Gleichzeitig ist natürlich auch, je mehr Strecken man hat, desto schwieriger ist die Kontrolle, über was alles läuft und sind die noch aktuell, stimmt jeder Inhalt. Ja, dann möchte ich auch den Punkt noch von Renate aufgreifen, dass sie gesagt hat, genau, den Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Und das sind wir natürlich auch in der hervorragenden Lage, dass wir auch wirklich ein Content-House sind mit kulinarischen Inspirationen, Rezepten für den Kunden, wo wir wirklich relevant sein können und auch einfach mal sagen können, hey, wir haben hier was für dich und es ist einfach, weil es zu dir passt oder weil du eben Geburtstag hast, bekommst du einfach Rezeptinspiration, ohne dass wir dir was verkaufen. Es ist auch in dem Sinne dann schlussendlich doch ein günstiger Kanal, gerade im E-Mail, weil ich viele Leute erreichen kann, relativ gut skalieren kann und wenig Produktionskosten habe.
Also, wir hatten schon einen Punkt angesprochen, dass man natürlich immer wieder neue Kommunikationsstrecken definiert und dann aber eigentlich auch prüfen muss, ob diese Kommunikationsstrecken oder Events oder Trigger auch noch sinnvoll sind, nach einem Jahr, ob sie mal was bringen und auch entsprechend gegeneinander priorisiert. Wie macht ihr das?
Ja, da sind wir im Aufbau. Grundsätzlich denke ich, ist wichtig, immer auch Testgruppen zu haben oder dann wieder Testgruppen zu definieren, wenn man überprüft, um zu sehen, okay, bringt diese Strecke wirklich auch einen Uplift? Weil nur weil da geklickt wird, heißt es ja noch nicht, dass es besser ist als was anderes oder dass Kunden kaufen, Kunden, die die Strecke erhalten, kaufen. Ja, vielleicht würden sie auch kaufen ohne. Also da ist sicher dann die Balance zu finden, aber grundsätzlich denke ich, wenn man das geschickt ansetzt, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Denke, wir sind aber auch immer in Konkurrenz noch zum normalen Newsletter, sage ich, zum Massenaussand. Da sind auch die Bedürfnisse des Verkaufs, die halt ihr Produkt gerade das aktuell ist, pushen wollen. Und da auch die Balance zu finden, wie priorisiert man was und welche Kommunikation ist jetzt wichtiger? Ist jetzt die Neuheit wichtiger oder ist jetzt eben wichtiger, dass er das Geburtstagsmailing erhält und das gegeneinander abzuwägen und auch nicht den Kunden dann doch zuzuspammen, weil man zu viele Strecken hat. Das ist, und das funktioniert halt dann auch im Dialog oder im Testing. So.
Super, also, ihr habt ja mal vermutlich auch sehr viele Kontaktstrecken und sehr viele Anlässe und Trigger. Die auch regelmäßig nach Sinn und Gehalt und ändert die auch regelmäßig ab. Und
ja, genau, ja. Also wir haben jetzt dieses Jahr sehr viel aufgebaut und dann ist da wirklich, also dass jede Mail regelmäßig überprüft wird, sind die Inhalte noch aktuell? Stimmt das noch, was da steht? Sind es, ja, ist der Content, der da ist, noch richtig? Und das ist relativ aufwendig. Ja.
Ist es bei euch gemacht? Macht ihr das auch?
Ja, also wir haben auch insbesondere, was das Thema Analytics angeht, unsere Stellenprofile noch nachgeschärft, auch im Marketing. Wir hatten ja vorher schon eine sehr starke Truppe an Kampagnenmanagern und Data-Analysten, die letztendlich auf den Kundendaten entsprechend die Analysen fahren können, um beispielsweise Next Best Action, Next Best Offer auch einstellen zu können und auch die Teaser entsprechend dann auch so auszusteuern. Was wir gelernt haben im Marketing ist, dass wir beim Content, und da bin ich bei Julia, die Diskussionen von wegen, was ist wichtiger und was muss priorisiert werden, ist mühsam, wenn man immer auf Emotionen oder auf letztendlich die Zielsetzung der anderen Bereiche geht. Das ist wichtig, muss man mit berücksichtigen. Wir nutzen einfach immer mehr und mehr unsere Daten dazu, datenbasiert zu entscheiden. Also ein bestes Beispiel, woraus, also für andere Unternehmen ist das nichts Besonderes. Wir haben dafür echt kämpfen müssen, dass wir Testings über unsere Webseite spielen können. Und es gibt mit Adobe Target beispielsweise ja die Möglichkeit, in Verbindung mit Adobe Analytics in CMS einfach zwei Testoptionen auszusteuern und nach 2 Wochen zu sagen, was ist besser. Und das System sagt dann einfach, das Bessere bleibt. Das hilft uns, nicht immer einzeln reingehen zu müssen und alles zu analysieren, sondern wir können letztendlich uns auf andere Themen fokussieren und mehr von diesen Target-Use-Cases machen, wenn wir nicht immer alles manuell einsteuern müssen, sondern wir sagen, welche Zielsetzung haben wir? Ist das Ziel erreicht? Was performt besser? Das Bessere bleibt dann. Das sind so Weiterentwicklungen, die ich sehe, die auch insbesondere, wenn man Marketing-Automation eingeht, das eine ja das Thema ist rund um CRM und Kundendaten nutzen. Ganz wichtiges Thema, ganz ganz wichtig und essentiell. Gleichzeitig aber auch zu schauen, wie kann ich mit Marketing-Automation die Prozesse schlanker halten? Weil wir kennen es alle, das Thema Fachkräfte, Budget, Kapazitäten, das ist immer ein Thema, wo wir ehrlicherweise in den nächsten Jahren auch nicht davon ausgehen dürfen, dass es immer mehr wird, sondern sie wird weniger, zumindest das Gleiche hinbekommen müssen. Und da kann uns eine Automatisierung nur helfen.
Und da vielleicht auch noch zu ergänzen, genau bei der Diskussion mit den Fachbereichen, ist ja dann manchmal so, dass wenn man Modelle rechnet oder eben die Analysten da was zusammenstellen, dann sieht es nicht immer ganz so logisch aus. Oder es ist vielleicht so, ja, es ist eben nicht alles genauso hergeleitet, aber es gibt Beziehungen von Produkten oder von Angeboten, die dann beim Kunden funktionieren und die dann eben auch ihre Gültigkeit haben, aber vielleicht einfach auf den ersten Blick gar nicht logisch erscheinen. Und das ist dann auch ein Change, den man also da muss man aktiv arbeiten mit den Leuten.
Ja, und ganz wichtig ist, glaube ich, auch sich zuzugestehen, auch auf die Daten zu vertrauen. Ich weiß nicht, Julia, wie es bei euch ist, aber dieser Change ist ja auch bei uns in den Köpfen mit drin, nach dem Motto, die Daten haben Recht. Man mag ja seine Kampagne, man mag ja quasi seine Ansprache, man ist ja quasi selber, das ist sein eigenes Baby, sich dann eingestehen zu müssen, auf eine sehr unemotionale Art und Weise von wegen, nee, hat leider nicht funktioniert und es einfach auch mal ganz hart zu cutten nach ein, zwei Optimierungsschleifen, ist ja auch etwas, wo wir einfach dann zukünftig effizienter mit unserer Zeit umgehen können.
Genau. Und gleichzeitig ist es gut, wenn man mal wieder hinterfragt, weil nicht immer ist alles richtig, was rauskommt. Also, dass man da dann kritisch mal überprüft, ist dann das Setup überhaupt richtig, wie wir ihn angesetzt haben? Oder machen die Daten das, was wir wollen?
Ein Lieblingsthema bei dem, was du gerade angesprochen hast, Renata, und dann kommt sie auch gleich zu der ersten Teilnehmerfrage. Du hast gesagt, dass man auf die Daten vertraut und dann auch vielleicht eine Kampagne cuttet, wenn sie nicht so erfolgreich gewesen ist. Das hat für mich immens viel mit dem Thema Fehlerkultur im Unternehmen zu tun, weil ich häufig sehe, dass sozusagen Fehler nicht erlaubt sind. Das ist auch ein häufiger Grund, warum im Unternehmen gar keine Kontrollgruppen da sind, weil dann kann man auch nicht sehen, dass die Kampagnen nicht funktionieren. War das bei euch auch ein Thema sozusagen, damit ja besser umzugehen, dass man auch Kampagnen macht, die vielleicht nicht wirkungsvoll sind und das einfach nur als Lernen zu begreifen und nicht als Fehler, ich habe was falsch gemacht und werde vielleicht sogar irgendwie nicht bestraft, aber vielleicht eine Ermahnung, weil ich Geld für eine Kampagne ausgegeben habe, die nicht wirkungsvoll gewesen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist etwas, was wir konsequent Tag für Tag quasi hier in der Bank erleben und vorleben müssen. Und da gucke ich gerade auch meine Kollegen rund um die Führungskräfte auch in dem Thema an. Also das Schöne daran ist, wir sind da deutlich weiter, als man vielleicht in einer deutschen Bank erwarten darf. Also dieses Thema Try and Error ist etwas, was wir uns in den letzten Jahren immer wieder hochgehalten haben, wo wir es in klein immer wieder versuchen. Ich merke immer mehr, dass man eher die Kolleginnen und Kollegen, die für ein Thema da sind, dazu ermutigen muss, etwas breiter zu denken, weil sie denken, dass sie sich keine Fehler erlauben dürfen. Doch Fehler sind keine Fehler. Fehler sind nur Schleifen, die man, und daraus lernt man auch. Und dieser Mindset, das ist etwas, was, glaube ich, grundsätzlich in vielen, das hat nicht von Deutsche Bank ging, sondern das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen einfach verankert, dass wir aus einer Generation kommen, die sich Fehler nicht erlauben kann, wo man letztendlich aber auch eine Generation in der Vergangenheit hatte, wo man immer 100% Minimum, das MVP war immer 100%, also immer ein fertiges Produkt, während wir mittlerweile so weit sind, dass wir sagen, wir fangen auch mal mit 80% an und gehen damit an den Markt und erweitern es immer wieder. Also in großen Denken und nicht immer die eierlegende Bonsau zu produzieren. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir noch in uns ehrlicherweise immer arbeiten müssen. Und da sehe ich nicht so stark ins Thema Führungskräfte, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen dann nicht ermutigen, sondern sehr stark auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht nicht immer trauen, weil sie es anders vorher vorgelegt bekommen haben und entsprechend jetzt quasi diese Freiheiten auch erstmal genießen müssen.
Ja, ich würde wahrscheinlich das Thema unserer innerer perfektionistischer Anspruch, den wir dann manchmal auch einfach auslegen. So, hier kommen verschiedene Fragen rein. Ich gehe mal in die erste. Die Frage war, wie langfristig testet ihr, ob eine Kampagne eine Änderung in Uplift bringt? Mehrere Wochen, Monate oder sogar über den ganzen Kundenlebenszyklus hinweg? Julia, wie macht ihr das?
Also ich würde sicher sagen, mehrere Wochen. Je nachdem Monat, es kommt darauf an, wie eine Strecke ist. Ich hatte, das ist schon länger her, dass ich wirklich auch auf Kundenwert getestet habe oder habe, dann braucht es einfach sehr viel Zeit und da ist gerade dann einzelne E-Mails oder also wir sind sehr stark im E-Mail, im Automation bei uns, also wenig noch Print etc. Und da ist dann doch auch, muss man sagen, eine E-Mail, dass die dann wirklich so einen großen Effekt haben kann, ist schwierig zu messen.
Ist es bei euch, Renata?
Also bei uns ist es ein bisschen kanalabhängig, würde ich sagen. Also wenn ich Website beispielsweise mit einem hohen Traffic auf der deutschenbank.de mir angucke, kann ich das innerhalb von 2 Wochen schon relativ gut einschätzen, ob ein Banner oder ein Teaser funktioniert hat oder nicht. Bei E-Mails würde ich bei Julia sein, das hatte sie ja gerade angedeutet, da gibt es einfach verschiedene Iterationsstufen. Da reicht nicht ein Send-out und man sagt, das ist gut oder schlecht, sondern das ist eher eine Iterationsstufe, die wir dort haben, um letztendlich das eine oder andere dann auch weiterzuentwickeln. Man fängt mit dem Betreff an, geht dann in den Content. Also du kannst ja nicht alles auf einmal testen, sondern du musst ja quasi immer einzelne Testszenarien ausprobieren, um auch wirklich zu wissen, hat es einen Uplift oder auch nicht. Bei Kampagnen ist es so, nur ein Beispiel, wir hatten eine Kampagne gerade draußen in den digitalen Kanälen, das war paid draußen, wo wir einfach gemerkt haben, das Ziel, das wir uns gesetzt haben, hat sich leider nicht das eingestellt, was wir uns erhofft haben, nämlich Terminvereinbarung beizuholen. Entsprechend haben wir die nach 6 Wochen dann gestoppt und haben auf andere Kanäle geswitcht. Deswegen ist es schwierig, so einen Zeitraum irgendwie festzuhalten. Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von der Kampagne und dem Kanal.
Ja, das stimmt. Aber ich aus der Erfahrung sagen würde, ich mache das ja auch in verschiedensten Branchen. Die meisten Gruppen sind ungefähr 2 bis 4 Wochen drauf. Genau aus dem Grunde, wie du es gesagt hast, Renata. Aber man hat auch Zeit und entscheiden möchte, ob die Kampagne wirkungsvoll oder nicht. Mag ich sie stoppen oder nicht stoppen. Und es macht aber gleichzeitig auch Sinn, halt nochmal einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten drauf zu schauen. Oder wie du sagtest, du wieder nach einem Jahr, um zu schauen, hat das eigentlich einen langfristigen Effekt oder hat das nur einen kurzfristigen Push gebracht? Dann habe ich vielleicht nachher nochmal viele Stornenquoten. Und jeder Zeitraum sozusagen seine eigene Bemessenheit und verschiedene Maßnahmen darauf abfüllt. Dann noch eine letzte Frage. Die Initiierung geht aus der Marketingabteilung aus. Das ist mir nicht so ganz klar, was die Initiierung ist, aber ich gehe mal davon aus für solche Digitalisierungsprojekte. Und was sagt das Vertriebsmanagement, die Webredaktion, der Online-Vertrieb und die Analysten dazu? Oder vielleicht auch eine Kampagne gemeint. Wie bekommen Sie alle Themen übereinander gelegt und auf die Piste gebracht? Da frage ich an dich, Renata. Ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene Stakeholder, die Kampagnen auf den Kunden legen wollen.
Ja, definitiv. Und das Schöne daran ist, auch das war ein Learning. Wir arbeiten alle zusammen. Also da gibt es viele Roundtables. Wir nennen es beispielsweise in Kampagnen Direct Marketing Circles, wo wir mit den Kollegen, also Vertriebskollegen, Kunden, Datenkollegen, auch Kampagnenmanager zusammensitzen. Und auch aus dem stationären Vertrieb Kollegen an Bord haben, um einfach direkt mal zu fragen, okay, was haben wir an Daten festgestellt, wie ist die Kampagne angelaufen, welche Kennzahlen haben wir erreicht oder auch nicht erreicht und gemeinsam entscheiden. Das andere Thema ist, diese Innovation und diese Digitalisierungsprojekte kommt nicht immer nur aus dem Marketing, sondern wir haben hier sehr stark ein Thema, wo andere Stakeholder auch auf uns zukommen und sagen, können wir nicht das eine oder andere nochmal anders machen. Also wir haben beispielsweise einen Digitalvertrieb, der sehr innovativ ist, uns dann letztendlich auch mit neuen Ideen unterstützt, wo wir gemeinsam auch mal als Stakeholder dann beispielsweise bei der IT hinterher sind, um auch unsere Anforderungen dort platzieren zu können. Entsprechend würde ich gar nicht sagen, das sind wie immer nur wir von der Initialisierung her, sondern es ist tatsächlich ein Miteinander geworden, was sehr schön, eine sehr schöne Entwicklung ist in den letzten 2, 3 Jahren.
Schön, aber mit multisierten Abfindungskreisen, wo man entsprechend drüber spricht.
Ja, also wir kommen nicht drüber rum, miteinander zu reden.
Sehr gut.
Und das ist gut so.
Ja. Hat das ähnlich, Julia?
Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass das nicht nur von einer Seite getrieben wird, sondern dass eigentlich die verschiedenen Parteien ihre Bedürfnisse äußern und gerade die guten Dinge, die kommen dann aus verschiedenen Ecken, weil jeder hat einen Blick auf die Kunden oder auf die Thematik und kann Ideen einbringen und dann testen wir die. Und dann geht es am Schluss darum, das zu priorisieren, weil man ja nicht alles gleichzeitig machen kann. Aber wenn dann die Verantwortung nur bei einer Person oder bei einer Abteilung liegt, das alles zu machen und zu reißen, dann ziehen ja auch die anderen nicht mit. Dann ist das auch so abgeschoben, sondern es ist eigentlich ein Miteinander. Und es braucht auch das Wissen von allen, um das gut umzusetzen.
Ich freue mich gerade, wir lassen doch von Teilnehmerinnen fragen. Gibt es noch eine, welche Tools oder Methoden nutzt ihr, um Ergebnisse aus euren Tests zu dokumentieren, sodass neue Erkenntnisse nicht über die Zeit verloren gehen? Und das ist nämlich ganz spannend. Also wie reportet ihr Kampagnen? Gibt es so eine Art Intranet oder Wissensvermittlung? Und gibt es so etwas Ähnliches wie einen Kundenwert, um zu zeigen, dass ihr über die Zeit hinweg auch eure Kunden quasi mit den Kampagnen sauber entwickelt? Wie macht es das bei euch, Julia?
Also wir teilen vor allem das Know-how im Team, haben auch ein Confluence, wo die verschiedenen Dinge dokumentiert werden. Wir sind jetzt als KMU nicht mit einem großen System ausgerüstet, wie das dokumentiert wird. Denke, teilweise ist es auch so, dass wir viele langjährige Mitarbeitenden haben, die auch wissen, okay, wir haben vor 5 Jahren mal diesen Test gemacht oder so, wo man nochmals nachschauen kann. Es ist teilweise schwierig, immer den Überblick zu haben über alles und auch müsste man für das eine strukturierte Datenbank anlegen. Das macht manchmal auch nicht unbedingt Sinn. Aber, und nicht aber, ich sage auch, und ich denke auch, manchmal ist es auch gut, wenn man etwas nochmals wieder ausprobiert, weil die Welt, die vor 2 Jahren war oder 3 Jahren, die hat sich ja vielleicht auch wieder geändert. Und nur weil das mal anders rausgekommen ist, heißt es nicht, dass es nicht gültig ist, das wieder auszuprobieren. Der zweite Teil der Frage war,
Welche Methodik nutzt ihr quasi? Also gibt es bei euch ein Intranet zum Beispiel?
Ja, wir haben ein Intranet, aber das nutzen wir jetzt nicht dafür, weil es doch sehr, ich sag mal, es ist ein Team von 2, 3 Leuten, das effektiv damit arbeitet. Und dann ist, wir haben sehr viel, sehr breit aufgestellt, sehr viele Fachspezialisten mit unterschiedlichsten Disziplinen und dann, ja. Aber mal so Erfolgsstories oder wie wir arbeiten, dass wir das machen, das sind Dinge, die wir dann an einer Mitarbeiterinfo oder auch im Intranet mal erzählen. Und da geht es weniger um Tests und Know-how-Aufbau.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Und wie ist es bei euch, Renate?
Das ist ähnlich gelagert. Also auch wir sind so unterwegs, dass wir alle Dokumentationen in einem SharePoint oder auf Confluence letztendlich hinterlegen und dort die Stakeholder, also ich hatte es gerade eben genannt, Digitalvertrieb, IT, die können alle drauf zugreifen. Also es ist nichts, was irgendwie in uns ist, sondern wir teilen das mit jedem, der sehen möchte wo hilfreich ist. Ich bin aber bei Luna, genau der ist wichtig und den würde ich gerne nochmal unterstreichen. Das, was wir vor 3 oder 4 Jahren schon mal getestet haben, und nicht funktioniert hat, kann jetzt genau richtig sein. Entsprechend ist das für uns nur etwas zum Organisieren und Priorisieren. Wenn jemand aber mit einem guten Use Case um die Ecke kommt und sagt, ey, das muss doch jetzt eigentlich in dem Umfeld, wo wir gerade unterwegs sind, wo sich unsere Kunden oder wir auch als Mitarbeiter gerade bewegen, wir sind ja im Endeffekt auch Kunden, ist es, finde ich, genau richtig, das mal auszuprobieren, dann tun wir das auch. Das zweite war ja das Thema Kundenwerte und Co. Wir haben im letzten Jahr bei der Deutschen Bank angefangen, bei einzelnen Strecken den Net Promoter Score zu messen als Deutsche Bank. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Wir bauen das jetzt weiter aus, auch auf die Postbank im nächsten Jahr und wollen dann sehr schnell in ein Thema reinkommen, wo wir uns auch nicht im Detail damit beschäftigt haben, aber das Thema Customer Lifetime Value. Also letztendlich, ich finde es immer schwierig, Menschen in einen Wert reinzupacken, aber im Endeffekt, wir sind alle Unternehmen und wollen letztendlich auch Effizienz nehmen und auch effektiv mit allem umgehen. Entsprechend müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie viel bieten wir welchen Kundengruppen oder welchen Kampagnen auch an Budgets. Also es hat ja nicht nur mit Kunden zu tun, sondern es sind ja auch Kampagnen davon abhängig, um das Budget richtig zu allokieren. Also da suchen wir immer wieder nach neuen Datenfeldern und Möglichkeiten, um da die Daten besser für uns zu nutzen und ehrlicherweise auch die Emotionalität in den Diskussionen rauszuholen, weil da können Daten tatsächlich helfen.
Super. Ja, ein CFO, ein Customer Lifetime Value, ist so eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe heute Morgen gerade für eine andere Bank einen Workshop gegeben. Ich werde das jetzt sozusagen nicht vertiefen, weil das wird mich halt innen gehen, weil das so hochspannend ist. Wir würden auch bei der Bank arbeiten. Dann wünsche ich die nächste Frage. Die überschlagen sich hier. Sind die Auswertungen taggenau auswertbar oder haben sie einen Zeitverzug von mehreren Tagen? Also gerade auch natürlich im Online-Bereich. Wie ist das bei der Deutschen Bank?
Also im Online-Bereich kann ich jetzt quasi on-site Analytics anmachen und habe taggenau die Zahlen drauf. Was ich nicht habe, ich habe kein Real-Time. Also ich glaube, taggenau ist für mich immer, sagen wir mal, ein Tagverzug oder ein paar Stundenverzug. Aber das sind wirklich nur ein paar Stunden. Was wir gemerkt haben, ist, wir haben ursprünglich mal das Ziel gehabt, wirklich alles in Real-Time darzulegen. Alle Daten in Real-Time zu haben, damit sofort zu analysieren. Ist ein cooler Move, aber ehrlich, ich bin so froh, dass wir jetzt Near-Time haben. Das ist das, was wir vor 4, 5 Jahren nicht hatten, sondern nur über Nacht oder über eine Woche irgendwie da was zusammengestellt bekommen haben. Und das reicht auch vollkommen aus. Denn ich habe noch keine Kampagne festgestellt und auch keine On-Site- oder Online-Analyse festgestellt, die innerhalb von Stunden sofort angepasst werden musste, außer Social Media, die Community zu steuern. Das ist aber etwas, das ist ein ganz anderes Thema. Da muss man einfach schnell agieren. Bei anderen Themen hat man die Zeit und sollte man sich auch die Zeit nehmen, Analysen zu machen.
Ja, ich mag, was du sagst, dass du froh bist, dass du nicht mehr an mir schauen willst. Ich kann das von einem großen Handelsunternehmen nehmen. Die hatten ihre Kassen in Realtime zu Reporting angeschlossen. Und als das gerade passiert war, konnte man mit denen keinen Workshop mehr machen, weil die halt nur noch im Minutentakt geschaut haben, wie ihre Umsätze quasi sind, in der Wartungsschicht. Das ist erneuert worden. Das ist manchmal besser, wenn man sozusagen dann einmal am Tag das Reporting bekommt, wenn man sonst so stark abgelenkt ist. Ist das bei euch, Julia?
Ja, das darf mich sicher auch, Renate, anschließen, weil Realtime, echtes Realtime ist ja auch extrem teuer in der Infrastruktur. Also da braucht man einfach wirklich leistungsstarke Server etc. Und da muss man sich wirklich fragen, für was für Applikationen oder Anwendungen brauche ich das? Und es gibt auch Orte, wo das gerechtfertigt ist, dass man das hat. Aber gerade im Bereich Kampagnenauswertung, da ist sicher genügend mit ein paar Stunden Verzug oder einem, das ist wirklich, Near Realtime ist meistens ausreichend. Auch in den Marketing Automation Strecken gibt es nur wenig Momente, wo absolutes Realtime notwendig ist.
Dann machen wir erstmal weiter, bis Julia gleich wieder drin ist, weil die nächste Frage kommt schon rein. Welche Cross-Media-Plattform steht für die vollautomatische und End-to-End-Marketing-Umsetzung?
Ja, man könnte fast meinen, es ist eine Fangfrage. Nein, aber ich wäre froh, wenn ich eine Cross-Media-Plattform hätte. Ehrlicherweise ist es so, dass wir nicht eine Plattform haben, sondern verschiedene Plattformen teilweise noch miteinander verknüpfen müssen, um wirklich vollumfänglich, wirklich komplett media alles letztendlich umzusetzen. Wir haben da unterschiedliche Plattformen im Einsatz. Ich habe gerade eben das Thema Social Media auch angenannt. Social Media sind wir sehr stark mit Sprinklr unterwegs, die uns da unterstützen, die ja auch am Markt einen ziemlich guten Ruf haben und uns da wirklich einen Bärendienst erweisen in der Content, in der Social Media Community, um sie zu steuern, um in das Reporting und Co. reinzugehen. Ich hatte schon gesagt, das Thema Adobe ist natürlich ein Thema, was wir insbesondere für unsere Own Channels nutzen, um dort letztendlich automatisiert Kampagnen auch einzusteuern und auch alle entsprechenden Kanäle miteinander anzubinden, die für uns relevant sind. E-Mail, Website, aber auch unsere Berater vor Ort brauchen ja auch Hinweise, Ansprachhinweise, auch die sollen zukünftig oder werden in Teilen auch schon darüber gesteuert. Gibt es da noch Optimierungspotenzial? Klar, wie immer. Das geht immer. Ich glaube, was wir echt lernen müssen, ist mit dem, was wir auch schon eingekauft haben und was wir letztendlich schon in der Nutzung haben, das noch zu vervollständigen und vollständig auch letztendlich zu nutzen. Was meine ich damit? Meistens ist es ja so, man kauft eine Technologie, kriegt sie vor die Nase gesetzt und sagt, hier, mach mal. Dann gucken sich alle Kollegen an und sagen, finde ich super, was genau soll ich denn damit tun? Deswegen ist unser Augenmerk eher darauf zu schauen, was haben wir denn gerade da, auch wenn, wie gesagt, die Automatisierung der Strecken unter einzelnen Plattformen miteinander die Verknüpfung noch ausschließend ist. Da sind wir gerade dabei, insbesondere in den nächsten Monaten uns daraufhin weiterzuentwickeln. Aber zumindest mit den Plattformen, die wir haben, schon so zu arbeiten, dass wir die Daten vielleicht auch miteinander schon mit übereinander legen können. Das ist noch ein manueller Aufsatz, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber allein die Thematik, dass wir wissen, welche Daten bei uns zusammenkommen und wo wir sie haben, ist schon mehr, als wir vielleicht in den letzten Jahren hatten.
Ich finde das so schön, was du beschreibst. Ich sage immer, dass ungefähr, also dass die meisten hier leben, ungefähr 30-40% der Funktionalitäten nutzen, die deren Software, die sie eingekauft haben, zur Verfügung stellt. Jetzt sagst du, ihr wollt gucken, dass ihr den Nutzungsgrad der Software quasi erhöht, die bei euch im Hause ist. Wie macht ihr das? Dann einzelne Mitarbeiter, denen er sagt, hey, beschäftige dich mal damit, was die Software alles noch kann? Oder wie geht ihr davor?
Also wir holen, also das ist sowohl als auch. Also es ist tatsächlich so, dass wir, ich nehme mal ein Beispiel des Website-Games, das ich ja selber verantworte. Das ist tatsächlich so, dass sich die Kollegen damit eigenständig beschäftigen und sich auch wie überall anders auch, sei es in YouTube, sei es in Tutorials und Co., mal einfach reindenken und gucken, was kann das denn eigentlich? Jetzt gibt es aber auch die ja auch Customers sind. Klar sind die dann eingekauft, aber trotzdem haben die Funktionalitäten, die vielleicht nur die Deutsche Bank letztendlich für sich hat bauen lassen oder ein anderes Unternehmen sich hat bauen lassen. Da holen wir uns Unterstützung. Wenn wir, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich merke, dass wenn wir beispielsweise jetzt eine Plattform implementieren, natürlich sind da auch viele Technologiepartner dabei, also technologische Implementierer, wie uns bei der Technik, bei der Implementierung, bei der Instandsetzung quasi helfen. Aber wir haben auch viele Success Manager letztendlich, die uns quasi auf dem Weg danach begleiten, um zu schauen, ey, guckt euch das nochmal an, schaut euch mal diesen Konzern an, schaut euch mal diese Branche an. Ich glaube, der ist ganz wichtig, sich auch mal einfach mit anderen Branchen zusammenzusetzen und nicht einfach nur in uns zu gucken, sondern andere Branchen einfach mal zu fragen, wie geht ihr denn damit um? Und da hilft es natürlich, wenn unsere Vendoren uns dann quasi den Connect auch zu anderen Partnern geben, mit denen wir uns einfach auf Augenhöhe unterhalten können. Wir nehmen uns ja nichts weg, weil wir letztendlich nicht gar nicht im selben Teich fischen und trotzdem voneinander lernen können.
Absolut, also ich kann es bestätigen, das ist so ein Trend natürlich bei Technologieanbietern, dass die mehr in dieses Customer Success Management gehen, weil sie auch gemerkt haben, wenn die Software teuer ist, aber nicht komplett genutzt wird, wird sie halt irgendwann ablizenziert. Das heißt, je höher der Nutzungsgrad ist und je stärker die Funktionalitäten genutzt werden, umso besser ist natürlich dann auch. Und von daher ist es ein großes Eigeninteresse. Oder es gibt halt natürlich auch Beratungshäuser, die das auch entsprechend machen und dann auch das Know-how eben aus anderen Branchen mit einbringen, um eben den Unternehmen zu erklären, was kann man mit der Software eigentlich alles erreichen und alles machen. Hallo, Julia.
Hallo, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich habe das Netz gewechselt. Mal schauen.
Genau. Dann noch eine Frage, die gerade reingekommen ist, gerade in Richtung an Deutsche Bank sozusagen, an dich, Renata. Ist die Intensität der Marketingmaßnahmen auf einzelne Produkte gleichmäßig verteilt oder eher Fokusprodukte und damit Konzentration auf diese Fokusprodukte? Also wahrscheinlich, was Kampagnen und Co. angeht.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir eine gewisse Grundwelle oder Grundauslastung auf alle Produkte des Hauses haben. Aber das, oder Produktkategorien, sagen wir es mal so, nicht alle Produkte werden über alle Kanäle gespielt. Es gibt ja auch unterschiedliche Produkte, die vielleicht nur in der Filiale abschlussfähig sind, die nur digital zu finden sind. Trotzdem versuchen wir immer einen Grundstock zu halten. Was bedeutet aber Grundstock? Der kann natürlich auch so sein, dass wir, wie jeder von uns, der Paid-Kampagnen macht, in Q1 ist Privatkredit ein Thema, wo wir einfach wissen, es funktioniert, weil einfach die Suchfunktionalität nach Liquidität hoch ist. Dass in Q4 das Vorsorgethema vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch interessant sein könnte, ist auch kein großes Geheimnis. Und wenn wir bei Versicherungen mal reingehen, das ist jetzt nicht mein Hauptmetier, aber ich suche gerade eine Kfz-Versicherung. Entsprechend weiß man da auch, dass das alles ein cooler Stichtag ist, den man sich irgendwie über Kalender reinschreibt. Das ist die Grundausstattung. Bei den Kampagnen ist es so, dass wir zwischen Image-Kampagnen, also Awareness-Kampagnen letztendlich unterscheiden, wo wir insbesondere die Marken ja stärken wollen. Und dort natürlich auch unterschiedliche Produkte dann ansprechen oder Produktangebote ansprechen oder Serviceangebote ansprechen. Wenn wir aber eine bestimmte Kampagne haben zu einem bestimmten Thema, also wir haben beispielsweise jetzt für die Postbank, die Postbank, eine Vorsorgekampagne draußen, oh Wunder, in Q4, entsprechend ist das ein Fokusprodukt und auch eine Fokuskampagne, die wir da haben. Also wir versuchen da natürlich auch gegeben des Budgets, was wir zur Verfügung haben, entsprechend damit zu rentieren, wo wir gerade den meisten Mehrwert auch für unsere Kollegen und unser Unternehmen und unsere Kunden liefern können.
Und wie ist es bei euch, Julian? Ist euer Geschäft auch saisonal? Ne? Oder wie bestimmt ihr quasi, welche Produkte in den Fokus geraten?
Wir haben im E-Commerce haben wir ein sehr starkes Push-Geschäft, das auch traditionell ist unser Geschäft, die Bete-Bossi-Zeitung und der Versandhandel oder E-Commerce sehr stark miteinander verbunden. Das heißt, wir haben 10 Kampagnen im Jahr, wo wir neue Produkte lancieren und den Kunden präsentieren, und das bringt eine starke Saisonalität mit sich. Und dann gibt es natürlich noch Saisonalitäten übers Jahr, wie zum Beispiel Grillieren oder Grillen im Sommer oder die Weihnachtszeit mit. Da gibt es verschiedene Saisonalitäten, dann die üblichen Handelssaisons wie auch Black Friday etc. So. Ja. Aber wir setzen dann Budgets vor allem auf Neuheiten ein, versuchen aber wirklich auch gerade über Automatisierung in der Ausspielung von Produkten auch wirklich die Sortimente, die relevant sind für den Kunden, auszuspielen.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, was ihr auf dem Markt erwirbt und auf so ein paar Dinge geachtet, was man dessen tun muss, um auch erfolgreich zu sein. Gibt es Punkte, wo ihr sagt, das kann man gar nicht automatisieren, da werden wir noch weiterhin händisch arbeiten? Bei euch, Julia, was ist da Grenzen der Automatisierung?
Also grundsätzlich gibt es schon Grenzen, weil einfach je detaillierter man wird, desto mehr wird dann irgendwie auch der Aufwand, und irgendwann ist die Zielgruppe so klein, dass dann das sich auch nicht mehr lohnt. Also man muss da gut schauen, okay, wo lohnt es sich wirklich, Strecken aufzubauen? Ich denke, wir haben schon viel automatisiert, einfach weil wir generell in einem Skalierungsgeschäft sind und mit vielen Kunden arbeiten und auch mit tiefpreisigen Produkten. Also wir denke, das Business ist ein ganz anders als mit einer Bank, wo wir, weil wir wirklich, ja, da geht es um Verkäufe von bis zu 70 Franken oder 70 Euro, eine Bestellung, und wir haben ein Abonnement, das kostet 35 Franken im Jahr. Und da ist das Ziel, das Abonnement zu erneuern, und da haben wir, was könnte ich? Ich könnte jedes Jahr ein Geschenk mitgeben, aber das denke ich mir natürlich, den Deckungsbeitrag des Produkts enorm, wenn ich da noch mehr dazugebe, und ich kann wirklich über gute Steuerung der Automatisierung den Erfolg steigern einer Erneuerung im Abonnement. Ich denke, die Grenze liegt wirklich eher darin, dass wenn es zu fragmentiert, zu detailliert wird, dass es dann irgendwann nicht mehr handelbar ist oder einfach die Ressourcen auch nicht da sind, das zu machen.
Wow, wie ist das bei euch, Renata? Gibt es bei euch auch Grenzen der Automatisierung?
Eine sehr gute Frage, mit der ich mich ehrlicherweise immer mal wieder beschäftige, weil also mein Statement dazu, ich glaube nicht daran, dass wir immer 100% alles automatisieren werden. Gar nicht, weil wir es nicht könnten, sondern weil es in Teilen, glaube ich, dem Geschäft einfach nicht gut tun würde. Was meine ich damit? Ich bin bei Julia das Thema Standardisierung bei bestimmten Produkten oder bei Produktsegmenten, die einfach standardisiert abgewickelt werden können, die helfen uns, Kapazitäten, Menschen, Köpfe quasi freizugeben, um vielleicht hochkomplexe Themen nochmal übereinander zu legen und auch durchzugehen. Entsprechend ist für mich Automatisierung immer ein Key oder ein Schlüsselerfolg, um Standardisierung herzuleiten, aber damit halt freie Ressourcen zu haben für andere Themen. Also beispielsweise Beschwerdebearbeitung habe ich auch mal bei Deutsche Bank gemacht. Man könnte sich ja mal überlegen, inwiefern man standardisierte Beschwerden automatisiert quasi sehr einfach durch einen Prozess baut, wo man auch mit, ich weiß es nicht, ob das irgendwann mal Bot und Co., also wir machen es noch nicht, nur damit uns klar ist, mit Bot oder Co. beantworten kann, aber dafür hochkomplexe Themen, wo man auch einen gewissen Erlernung für den Kunden erzählen muss und auch vielleicht Emotionen mit einbringen muss, wo man gar nicht super sachlich sein kann. Und ich glaube, eine Maschine kann Emotionen kopieren, aber nicht so wie ein Mensch. Weil es ist immer noch ein People's Business. Und dazu stehe ich auch. Entsprechend, glaube ich, werden wir bestimmte Themen über die Automatisierung uns freischaffen können, damit wir dann als Menschen bestimmte Themen, Analysen sich genauer mal angucken, mal zu hinterfragen, was die Maschine uns da rausgeworfen hat. Darauf zu allokieren und darauf unsere Zeit auch einzusetzen. Deswegen 100% Automatisierung wäre jetzt nicht mein Ziel, aber die Standardisierung zu automatisieren und das zu nutzen, um dort Freiräume zu schaffen für andere Themen, wäre fantastisch.
Ich finde das super, was du sagst oder was ihr beide gesagt habt. Immer wieder Dinge in Frage zu stellen und dann auch dafür Sorge zu tragen über die Standardisierung, dass die Mitarbeiterinnen dann auch Zeit haben, auf der anderen Seite für Innovationen, dann aber auch natürlich dann auch zu schauen, funktionieren die Kampagnen und Co. Damit sind wir da auch schon beim Thema Mitarbeiterinnen. Und die Frage ist, wie seht ihr das? Ich habe das eben schon gesagt, jetzt haben wir so große Teams, teilweise versucht ihr die Kolleginnen langfristig zu halten. Die brauche ich mehr oder weniger? Du hast es vorhin gesagt gehabt, Julia, eigentlich mehr Kolleginnen, selbst wenn ich es automatisiere, weil ich ja jemanden brauche, der das strategisch angeht, der immer wieder über neue Prozesse und Maßnahmen nachdenkt. Also ist das eher ein Thema, wo der Fachkräftemangel nicht so wichtig wird für mich, oder brauche ich eher dedizierte Fachkräfte auf den Markt, die ich gar nicht bekomme?
Ich würde eher sagen, man braucht Spezialisten, also Fachkräfte, die wirklich dann sich in das Thema einarbeiten. Renate hat vorher auch die Data-Analysten genannt, also es ist wirklich Analyse und auch das Aussehen und das Bedienen. Es sind zwar heutzutage schöne Oberflächen, aber im Detail liegt dann der Teufel, oder es ist dann, je nachdem, die Selektion muss dann in einer speziellen Sprache nochmals auf der Datenbank abgesetzt werden. Also wir sind da schon in spezialisierten, im Bereich von Fachkräften, und denke eher, dass es nicht jetzt, also man kann Leute aufbauen, schulen, binden, ihnen neue Aufgaben geben, aber es ist sicher so, dass ist jetzt nicht die Automatisierung einfach Jobs verschwinden lässt. vielleicht gibt's weniger Massenkommunikation, weil man mehr gezielt ausspielen kann, aber jedoch jede Kommunikation hat auch ihre Funktion und die existieren dann nebeneinander.
Also du sagst, man braucht mehr und auch spezialisiertere Kolleginnen.
Ja.
Wie ist das bei euch, Renata?
Also ich glaube, mehr Kollegen würde jeder gerne haben. Entsprechend würde ich sofort dabei sein. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen uns bei den Skillsets unserer Kollegen einfach mal umschauen. Und meine Erfahrung war, dass ich letztendlich auch hier Kollegen hatte, die sich einfach intrinsisch für ein bestimmtes Thema wie Daten so interessiert haben, die konnten wir daraufhin entwickeln. Natürlich mit Unterstützung, dass wir jemanden von extern mit der entsprechenden Expertise einkaufen konnten, die uns jetzt unterstützt und auch, die wir Gott sei Dank auch internalisieren konnten. Aber man kann auch im Mitarbeiterpool, in den Kollegenpool, den man zur Verfügung hat, den ein oder anderen ungeschliffenen Diamanten auf jeden Fall sehen. Man muss aber wissen, welche Skills, welche Anforderungen müssen sie dann erfüllen. Und ich glaube, das ist das, was Automatisierung mit sich bringt. Das, was ein Marketingkollege vor 3, 4, 5, 6 Jahren gemacht hat, ist was anderes als das, was er heute tut. Ein Marketingkollege vorher hat eine Agentur gesteuert, die hat eine Kreation gemacht, hat das letztendlich mit dem Vertrieb abgestimmt und gut ist. Ist schon ein Heidenjob, alles abzustimmen und zu koordinieren. Jetzt muss er aber auf die Daten gehen, muss wissen, wo er die Daten herbekommt, muss die Kampagne steuern, muss jetzt endlich sagen, wann ist der Point of No Return, wo wir sagen, es macht keinen Sinn weiterzugehen. Also die Denkweise ist eine ganz andere und das kann ich nicht nur durch neue Kollegen aufbauen, sondern das muss ich auch in bestehenden Kollegenstamm mit reinbringen. Das kostet Zeit, kostet auch manchmal ein bisschen Geld, weil man natürlich die Expertise von außen einkauft, ist aber gut investiert, weil wir nur so uns weiterentwickeln. Und ehrlicherweise, was ich auch merke, durch die Weiterentwicklung dieser Profile, die Motivation für das Unternehmen und in dem Stellenprofil sich weiterzuentwickeln, deutlich höher ist, als irgendwann jahrelang immer das Gleiche.
Da vielleicht auch zur Ergänzung. Wenn man denkt, man kauft jetzt eine Marketing-Automation, stellt die rein und dann läuft das Ding, dann funktioniert es nicht. Man braucht Leute, die darauf arbeiten und die Freude daran haben, darauf zu arbeiten. Weil erst damit schafft man eigentlich einen Mehrwert und nicht nur einfach dadurch, dass es diese Software jetzt gibt. Und das braucht Ressourcen. Und da bin ich auch bei Renate, dass das sehr gut geeignet ist, Leute zu entwickeln und weiterzubringen.
Ja, ich finde das immer wichtig, was ihr sagt. Das ist ein schöner Gedanke. Heißt logischerweise, wenn ich Marketing Automation Lösungen einführe, muss ich gleichzeitig auch in meiner Führung auf die Mitarbeiterinnen schauen. Insofern die ja quasi gewisse Aufgaben nicht mehr tun müssen, sondern weil sie automatisiert wird und dann logischerweise auch an andere strategischere, innovativere Aufgaben herangeführt werden, die sie nachher auch bewerkstelligen können müssen. Das heißt, man muss auch konsequent an die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen denken. So, letzte Frage, die wir noch haben. Wie geht an dich wahrscheinlich, Renata? Wie seht ihr die Konkurrenz? Check24, das ist ja die Frage, ob das Konkurrenz ist, aber ist das ein Thema für euch, Check24?
Also Konkurrenz, man guckt ja aber, wer sind die Wettbewerber oder Mitwettbewerber? Ja, würde ich gar nicht als Mitwettbewerber. Check24 ist ein Kanal. Würde ich lieber den Kunden direkt auf meinen Kanal haben? Ja, natürlich. Ist aber nicht. Ich bin selber eine, die über verschiedene Vermittlerkanäle letztendlich erstmal mir ein Bild macht von bestimmten Produkten. Entsprechend muss ich mich als Unternehmen damit beschäftigen, wo ist die Zielgruppe unterwegs, die ich erreichen möchte mit meinem Produkt oder mit meinem Service. Sich dann hinzustellen und zu sagen, wir sind letztendlich blöd, die machen wir das Geschäft kaputt, das hilft uns leider nicht, sondern wir müssen da sein, wo unser Kunde ist. Und wenn dann unsere Kunden und die Zielgruppe Check24, Verivox und wie auch immer alle heißen mögen, nutzen, dann ist das natürlich etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Sind es dann Konkurrenten? Meines Erachtens nicht. Es ist ein Kanal, den wir ernst nehmen.
Mhm. Super, danke dafür. Genau, wir haben nur wenige Minuten. Wir haben ja schon über eure Erfahrungen gesprochen, was ihr alles dann auch automatisiert habt. Frage an dich, Julia, so rückblickend. Ja, was waren so die wichtigste Erfahrung, das Hauptlearning der letzten Jahre beim Thema Automatisierung? Vielleicht auch die Hauptüberraschung. Und was würdest du anders machen, als du es die letzten Jahre gemacht hast, um gewisse Stolpersteine zu vermeiden? wenn du nochmal von vorne anfangen könntest.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich viel früher wirklich in Ressourcen investieren, die die Maschine bedienen. Weil das habe ich zu Beginn unterschätzt. Habe gedacht, ja, das ist ja mega easy und das geht so nebenbei. Nein, geht's nicht. Da war dann der erste Schritt wirklich einfach auch dezidiert externe Ressourcen hinzuzuziehen, um dann das zu internalisieren. Und dann denke ich jetzt einfach in unserem Kontext haben wir sehr stark mit den Lifecycle-Strecken angefangen, Abonnement, Begleitung, Erneuerung, und da hätten wir sicher auch schon früher E-Commerce starten können. Würde ich wieder so machen, iteratives Vorgehen, Schritt für Schritt, langsam aufbauen, lernen, weiterentwickeln, das funktioniert sehr gut.
Super, danke. Und du, Renata?
Ich würde das Gute direkt aufgreifen, also auch das mit den iterativen Schritten gemeinsam, sich nicht darüber Gedanken zu machen, hier ist die Plattform X und das möchte ich darüber machen, sondern wirklich auch in Use Cases zu denken, also wirklich mal zu sagen, was soll denn am Ende rauskommen, und dann gemeinsam zu schauen mit Experten, die die Technologie verstehen, die die Plattform verstehen, die unsere Datensysteme auch verstehen. Ich meine, das ist auch hochkomplex. Auch mal zu schauen, wie die Architektur aufgebaut ist, und dann gemeinsam dann zu entscheiden, wie man diesen Use Case umsetzt, ist das eine. Was würde ich zukünftig noch besser machen, beziehungsweise schneller ansteuern, ist das Thema, was passiert eigentlich danach? Also das Thema der Nutzung der Plattform. Ich glaube, wir haben uns in der Vergangenheit sehr stark darauf fokussiert, Plattformen einzukaufen und zu implementieren. Das ist gut und wir freuen uns alle über die Plattform, aber ich glaube, das Thema Nutzungserhöhung, Nutzungssteigerung der einzelnen Plattformen, was wirklich noch alles möglich und was brauche ich dafür an Skills und Möglichkeiten, das ist etwas, da würde ich meinen Fokus eher drauf legen, als es vielleicht in der Vergangenheit gemacht.
Ja, spannend. Da bist du mit Julia quasi einer Meinung sozusagen. Auf der einen Seite die richtigen Kolleginnen und Kollegen zu haben, die auch ausgebildet sind, als aber auch dann nochmal stärker direkt in die Use-Case-Entwicklung zu gehen. Und was würdest du konkret anders, Renata, als du es bisher gemacht hast? Das heißt, würdest du quasi schon während des Implementierungsprojektes der Lösung dir auch Ressourcen einkaufen, oder was wäre anders?
Naja, das Thema Ressourcen einkaufen, glaube ich, bei einer Implementierung, weiß gar nicht, ob es Ressourcen sind, aber bei einer Implementierung würde ich immer jetzt darauf achten, dass ich nicht nur die Implementierung von vorne bis hinten im Rahmen der Implementierung mache, also dann ist die Plattform da, sondern ich würde immer auch nochmal einen Zeitraum X ansetzen, von wegen, wer begleitet mich zum Zeitpunkt, wenn es Go Live der Plattform da ist? Wer begleitet mich in den Monaten danach und mein Team, um Fragen mitzunehmen, um Hürden auch festzustellen, um zu sagen, um nicht einfach zu sagen, da ist es. Ich kipp's auf den Hoch, macht damit, was ihr wollt, sondern wirklich das Maximum aus dieser Plattform rauszuholen, aus der Technologie rauszuholen. Da würde ich tatsächlich den Implementierungszeitpunkt nicht mit dem Go-Live beenden, sondern quasi noch Monate dranhängen, um tatsächlich den Success noch mehr managen zu können.
Absolut. Das ist auch eine generelle Projektempfehlung, die ich immer gebe, genau diese Phase der Operationalisierung auch noch als Teil des Projektes zu sehen. Was wir aber auch häufig sehen in unseren Projekten ist, dass man sich meistens von Technologie zu Technologie zu Technologie hangelt, das war's von Projekt zu Projekt zu Projekt, und gar nicht erst in diese Operationalisierungsphase reinkommt. Deswegen haue ich immer ganz gerne mal noch ein halbes Jahr sozusagen rein, wo ich erstmal damit arbeite und auch wieder Geld verdiene. Ist das bei euch auch ein Thema gewesen, Julia und Renata?
Ja, genau das. Also es ist auch das, wirklich die Ressourcen zu setzen und dann mit der Technologie zu arbeiten. Kann ich mich nur anschließen, und auch es ist immer so einfach zu sagen, ich brauche noch das und ich brauche noch das und diese Technologie brauchen wir noch. Das ist so, shoppen tun wir alle gerne. Ja, und es ist immer was Neues, ist immer toll, aber eigentlich wirklich das auszunutzen, was man hat und damit zu arbeiten, das ist genau das, was man zuerst mal machen sollte. Ja.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer Syntellic, Renata Dadic, Head of Media Deutsche Bank und Julia Himmler, CDO von Betty Bossi. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.